Herzlich willkommen bei Mal gucken, das Filmdoppel. Mein Name ist Fabian Kurz. Mir gegenüber sitzt wie immer
und überhaupt und sowieso Ralf Döbele. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn wir über zwei Filme aus der Stunde Null sprechen, könnte man sagen.
Könnte man sagen, muss man sogar sagen, wir sprechen heute über sogenannte Trümmerfilme. Trümmer deswegen, weil sie in den zerbombten Städten Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg spielen. Dementsprechend düster und zu Beginn traurig ist vielleicht, sind vielleicht auch die Filme und die Themen, denen wir uns hier nähern, weil wir uns nach dem Krieg beschäftigen und Stunde Null deswegen, weil wir hier Deutschland an einem Punkt begegnen. Man kann auch schon sagen, wie wir es in der letzten Folge in unserem Spezial
begegnet haben. Genau, so sind wir ja draufgekommen, ne?
Wir haben das Wunder von Bern in der letzten Folge und auch The Firm in unserer, sehr passenden Europameisterschaftsfolge gemacht. Ich hoffe, ihr guckt alle schön die Europameisterschaft. Ihr könnt uns gerne schreiben auf mal gucken minus unterstrich Filmpodcast rein.
Also ohne Minus, mal gucken, _ Filmpodcast und das landet dann alles in meinem Briefkasten. Ich werde jede Fußballfrage gerne an Fabian weiterleiten, weil ich da nicht immer unbedingt der beste Ansprechpartner bin, wie ihr wahrscheinlich in der letzten Folge auch schon mitbekommen habt. Aber tatsächlich sind wir eben über das Wunder von Bern auf einen Film gekommen, dann im persönlichen Austausch, über den wir heute sprechen werden, auf den ich mich sehr freue, weil der wirklich ein Geheimtipp ist, nämlich Die Gezeichneten von Fred Zinnemann. Und dann sprechen wir noch quasi über einen absoluten Klassiker des Trümmerfilms, nämlich Die Mörder sind unter uns. Und was an beiden Filmen wirklich bemerkenswert ist, ist halt, dass es eben nicht nur in den Trümmern spielt, in Anführungszeichen, sondern halt tatsächlich damals, noch vor Gründung der Bundesrepublik, in den Trümmern tatsächlich gedreht wurde.
Was diesen Film auch etwas Dokumentarisches gibt, was diesen Film etwas Authentisches gibt. Und wir wollen anfangen mit dem DEFA-Film Die Mörder sind unter uns. Die DEFA war damals die Filmproduktionsfirma, die dann in der sowjetischen Zone eingerichtet wurde. Das ist so ein Abspaltding dann auch von der UFA gewesen, die ja unter den Nationalsozialisten die filmgebende Instanz war, unter Josef Goebbels. Hier haben wir jetzt die DEFA, die ab da, also von da an bis 1989, bis zum Fall der Mauer und bis zur Wiedervereinigung Deutschlands quasi auch die eine Filmproduktionsfirma der DDR war. Und Die Mörder sind unter uns ist Tatsache, ich meine mich zu entsinnen, weil das den hatte ich in einem Seminar.
Ja.
Wir hatten den besprochen in Filmgeschichte. Ich meine, es sei sogar der erste DEFA-Film.
Genau, also es ist tatsächlich der erste Nachkriegsfilm, Nachkriegsspielfilm überhaupt, der nach dem Krieg auf deutschem Boden gedreht wurde. Und es war der erste DEFA-Film und ich glaube, die Dreharbeiten begannen sogar, bevor die DEFA fertig gegründet war. Also bis der Film dann fertig produziert war, war auch die DEFA gegründet und dann war das der erste Release. Und was ich, mich hat dieser Film schon immer interessiert, alleine wegen Hildegard Knef als Hauptdarstellerin, die ich wirklich wahnsinnig schätze und verehre. Aber genauso wie der Hauptdarsteller von The Search, Die Gezeichneten, über den wir später noch sprechen werden, habe ich manchmal das Gefühl, dass Hildegard Knef gerade bei jüngeren Leuten oder selbst bei Leuten in meiner Generation schon ein bisschen in Vergessenheit gerät. Deshalb freut es mich sehr, über diesen Film zu sprechen.
An Hildegard Knefs Seite spielt jemand, den wir nicht oft vor der Kamera gesehen haben, aber doch wohl kennt jeder seine Stimme, denn es ist niemand Geringeres als Ernst Wilhelm Borchert, der einen alten Chirurgen Dr. Hans Mertens spielt. Und Borchert ist die Synchronstimme von Alec Guinness, den jeder aus Star Wars kennt. Also er hat diese markante Stimme mit das ist kein Mond, das ist eine Raumstation.
Fantastisch.
Also, diese schöne, ja, alte, rauchige Stimme, oh, verbinde ich mit Ernst Wilhelm Borchert.
Ja, und ich glaube, jeder, der als Kind Star Wars auf Deutsch gesehen hat, oder ich sollte sagen Krieg der Sterne, natürlich.
Krieg der Sterne.
Schäm
dich.
Ich bin ja kein riesiger Star Wars-Fan, aber selbst mir sitzt diese Stimme in Mark und Bein und ich freue mich noch immer, wenn ich sie höre. Also das ist schon fantastisch.
Und Ernst Wilhelm Borchert lässt auch aber in der Schauspielerei, wie ich finde, nichts missen. Hildegard Knef und er sind da auf einem guten Niveau in diesem Film. Aber wie immer die Frage, worum geht's bei Die Mörder sind unter uns? Tatsache ist es ein Nachkriegsfilm und zwar Hildegard Knef spielt Susanne Wallner, eine junge Fotografin und Illustratorin, die das KZ überlebt hat, die ein Konzentrationslager überlebt hat und nach dem Krieg ins zerbombte Berlin zurückkehrt und in ihre alte Wohnung somit auch. Und in dieser Wohnung trifft sie dann auf diesen alten Militärchirurgen Dr. Hans Mertens, gespielt von eben Ernst Wilhelm Borchert, und merkt schon, dass dieser Hans Mertens ein sehr schwieriger Zeitgenosse ist, weil er ein vom Krieg gezeichneter ist. Also er ist alkoholabhängig durch eben, also der Krieg und das Leid, was er gesehen hat, und all das hat ihn überfordert und zum Alkohol bewogen. Also viele haben in der Zeit ja auch ihren Schmerz und ihren Kummer im Alkohol versucht zu unterdrücken. Und somit kommt es, dass Wallner nun aber jedoch in ihrer Wohnung auch leben bleibt und man dann gemeinsam mit diesem Hans Mertens eine ziemlich untypische WG hat sozusagen, die sehr damit spielt, dass sich beide miteinander arrangieren müssen. Und auch sie guckt, dass sie diesen Hans Mertens in gewisser Weise versucht aufzufangen und versucht, an ihn heranzukommen, an seine harte Schale, weil er hat eine unglaublich harte Schale. Es gibt Szenen, in denen Mertens durchs zerbombte Berlin streift, wie an einer Bar sich auch doll betrinkt und eine Schlägerei auch anfängt und sozusagen vollkommen hinüber ist durch dieses Leben. Und damit der Film am Ende aus dieser Milieustudie rauskommt, die er macht, geht es dann darum, dass Susanne einen Brief findet von den Mertens, die ganze Zeit bei sich hatte. Und zwar ist das ein Brief, der besagt, dass sein ehemaliger Hauptmann, ein gewisser Herr Brückner, verstorben sei und dass dieser Brief an die Frau gegeben werden soll. Und dann gibt es ein Gespräch, warum habe Mertens das nicht gemacht, und Mertens reagiert da sehr aggressiv drauf, und es stellt sich heraus, als dann Susanne der Frau diesen Brief bringen möchte, dass dieser Hauptmann Tatsache noch lebt. Und als Mertens das mitbekommt, gärt in ihm sozusagen der gewisse Hass. Und wir haben in diesem Herrn Brückner, gespielt von, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Arno Paulsen, nochmal, also dieses Alt-Nazitum, platt gesagt, also der es geschafft hat, leider, sich nach seiner nationalsozialistischen Karriere einen ziemlich guten Job aufzubauen, denn er ist ein Stahlfabrikant und stellt Kochtöpfe aus alten Stahlhelmen her und ist dadurch ein ziemlich wohlsituierter, für diese Zeit wohlsituierter Geschäftsmann geworden. Und Mertens kommt dahinter und trifft sich dann auch teils mit ihm, und es geht sehr um diese Vergangenheit, es geht sehr um Schuld. Ich denke, Schuld ist das große Thema, was diesen Film durchträgt, und bis hin zu einer Klimax, die dann am Weihnachtsabend 1945 passiert. Und ab hier möchte ich gerne aufhören mit meiner Zusammenfassung, weil ich denke, dass das sonst ins Spoilern gerät. Und
das denke ich auch.
Und ich würde ungern spoilern, weil Die Mörder sind unter uns ist ein Klassiker, den, glaube ich, jeder kennt, und der ihn nicht kennt, sollte ihn unbedingt mal gucken, ja, weil es für die deutsche Geschichte und Filmgeschichte sehr wichtig ist. Also gerade für meine Generation, die ja nicht einmal mehr Ost und West erlebt hat, sozusagen. Also Ostdeutschland und Westdeutschland, DDR und Bundesrepublik, ist es sehr wichtig gewesen, dass mir dieser Film semi-dokumentarisch eine Milieustudie zeigt, ein Abbild dieser unmittelbaren Zeit zeigt. Das fand ich sehr wichtig, das fand ich sehr schön. Und Hildegard Knef und Ernst Wilhelm Borchert sind unglaublich in diesem Film, muss ich sagen. Gerade Ernst Wilhelm Borchert ist ein Kaliber von Schauspiel, das sehe ich sehr gerne. Und mir gefällt bei diesem Film, mir gefällt also er schafft es, und da muss ich sagen, das erinnert mich sehr an die Filme des Neorealismus aus Italien, er schafft es, durchs Mark zu ziehen, durch Mark und Knochen, und mir zu sagen, das war so, und mir zu sagen, also das hatten wir ja so ein bisschen bei Wunder von Bern so ein bisschen holprig, dass wir gesagt haben, ja, es sollte eine Milieustudie sein, aber es ist eine abgeklärte Milieustudie, und hier habe ich das Gefühl, sehe ich Wahrheit, wenn ich das so sagen darf. Also klar ist hier eine Handlung, die mir geboten wird. Klar hat hier Wolfgang Staudte, was übrigens der Regisseur des Films ist, klar zeigt mir Wolfgang Staudte hier eine Geschichte, die ist erdacht, aber die kann es durchaus gegeben haben. Die ist durchaus realistisch, weil wir nach 46 natürlich die Altnazis hatten, die unter den Talaren steckt der Mief von 1000 Jahren.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich diesen Film so schätze oder liebe, muss ich fast schon sagen. Denn was wirklich bemerkenswert ist, das ist der erste deutsche Nachkriegsfilm, 1946 gedreht. Und was mir dieses Mal beim dritten Mal anschauen wieder so aufgefallen ist, einfach wie viele Themen dieser Film vorwegnimmt, die Deutschland oder auch Historiker auf der ganzen Welt jahrzehntelang immer noch beschäftigt haben hinterher. Wer hat was gewusst und getan, als er im Krieg war? Was wusste man von Gräueltaten? Was wusste man vom Holocaust? Welche Verantwortung trägt die Wirtschaft? Man stellt sich natürlich auch die Frage bei Herrn Brückner, was seine Firma vielleicht während der Kriegszeit getan hat. Also nicht nur, was er an der Front getan hat, sondern was eben halt auch die deutsche Industrie getan hat, um das Grauen zu befördern. Und das ist ja auch etwas, was tatsächlich erst so ab den 1990er Jahren auch mit Entschädigungszahlungen an Zwangsarbeitern und so weiter aufgearbeitet worden ist. Also das war ein jahrzehntelanger Prozess, den es gebraucht hat. Und es hat wahrscheinlich auch erstmal bis zur Generation meiner Eltern gebraucht, so 20 Jahre nach dem Krieg, um über diese Sachen offener sprechen zu können. Und das war nicht leicht. Und das ist da alles schon drin. Und das finde ich so toll an diesem Film.
Man muss auch sagen, dass es kein Zufall ist, dass es thematisch so früh von der DEFA, also von der sowjetischen Zone, so aufgenommen wurde, weil das ziemlich schnell mit der Entnazifizierung einhergeht. Also wir haben in Westdeutschland einen etwas schleichenderen Prozess, was Entnazifizierung und was Aufarbeitung angeht, als wir es in der DDR hatten, weil hier das sowjetische Regime oder dann auch am Ende die DDR darauf sehr Wert lag, diese Hintergrundbewältigung, eine Geschichtsbewältigung zu machen und voranzutreiben, weswegen Die Mörder sind unter uns, nehme ich mal an, war damals auch auf jeden Fall ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für viele, weil dieser Film so unmittelbar nach dem Krieg kam und so unmittelbar diese Themen aufgriff. Also man hat gar keine Zeit, glaube ich, und wenn man dieser Zeit gelebt hat, um erstmal zu verschnaufen, weil dieser Film direkt etwas tut, was sehr, ich glaube, was zu der Zeit wichtig war, aber natürlich auch schwierig war, die Schuldfrage zu stellen. Und das macht der Film. Er stellt ganz klar die Schuldfrage, verortet sich auch, was ja richtig ist, die Nazis waren an den Gräueltaten schuld und haben Leid über die Welt gebracht, haben Verbrechen gemacht, wie du schon sagst, sei es in der Wirtschaft, sei es, wir wollen gar nicht sprechen von den KZs und vom Krieg. Also was da für Schäden entstanden sind, das wird durch Die Mörder sind unter uns ganz klar verortet und einemjenigen in die Schuhe geschoben, hört sich jetzt doof an. Nee, das will ich nicht sagen. Sondern wird also klar gesagt, wer es getan hat.
Ja,
also,
und ich finde, was mir gefällt, ist, dass quasi die Umgebung, in der sich Susanne und Hans bewegen, also auch dieses Wohnhaus, in das sie einziehen, in dem eben auch der alte Optiker Gustav Mondschein lebt, der verzweifelt und irgendwie doch hoffnungsvoll auf ein Lebenszeichen seines Sohnes von der Front wartet, dafür sogar zu einem Hellseher geht, der auch in diesem Haus lebt und glauben möchte, was der ihm erzählt. Gleichzeitig hat es der Hellseher letztendlich nur auf seine 10 Mark Entlohnung abgesehen. Wir haben eine Nachbarin, die immer noch liebend gern tratscht. Also letztendlich trotz des ganzen Leides, das diese Figuren erlebt haben und das trotz des Leides, das Deutschland über sich selbst und über die Welt gebracht hat, war das nicht genug, um quasi die Natur der Menschen nachhaltig, dauerhaft zu verändern, zumindest auf diesem Level nicht. Also es gibt immer noch Missgunst und es gibt immer noch Misstrauen. Es wird auch die Frage nach Denunziantentum gestellt, bis zu einem gewissen Grad. Und man merkt schon, dass eine Menge Aufbauarbeit zu leisten sein wird von diesem Punkt an vorwärts. Und zwar nicht nur, was zerstörte Gebäude betrifft. Und das finde ich auch wahnsinnig schön gezeichnet. Also teilweise hat mich das sogar erinnert an den alten Udo-Jürgens-Song. Das ehrenwerte Haus, wo jeder über jeden spricht und sehr viel Missgunst vorhanden ist. Aber in der Mitte haben wir zwei Figuren, die tatsächlich im besten Sinne des Wortes ums Überleben und ums Leben an sich kämpfen und auch miteinander ringen dabei. Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht.
Ich glaube, was du damit gerade beschreibst, ist Alltag. Also wir sehen den Alltag dieser Leute, so grausam er auch sehen wir hier den Alltag derer, die die Stunde Null, das Jahr Null miterlebt haben, die versuchen müssen, sich wieder neu aufzubauen. Das ist vermutlich auch der Anfang einer Zivilisation, die auf das Kleine aus ist. Klar, wir haben eine große Geschichte und der Ferdinand Brückner ist ein großer Stahlmagnat und all das, aber wo der Film punktet und wo der Film so wichtig ist, ist, wie wir gesagt haben, die Milieustudie, ist, wie gesagt, das, was es erfahrbar macht, wie die Menschen gelebt haben nach der Stunde Null. Und das ist für mich eines, also da, auch das Entscheidende, was mich an diesem Film fasziniert, dass ich das, dass mir das erfahrbar gemacht wird. Ähnlich wie im Neorealismus, der ja zur ähnlichen Zeit entstanden ist, ebenfalls Ende des Krieges in den 40ern. Auch da haben wir in Italien diese Milieustudien und dieses Leid, was gezeigt wurde. Und witzigerweise ist ein Film des Neorealismus von Roberto Rossellini, der heißt Germany Year Zero, genau, also genau. Germany im Jahr, also Deutschland im Jahre Null. Und da sind sich diese Filme ähnlich in der Machart und ähnlich auch in dem, was sie zeigen. Alltag derer, die überleben, die versuchen zu überleben. Und das macht diesen Film interessant, das macht diesen Film so wichtig. Und nebst seiner schauspielerischen Kraft, die durch diese beiden Hauptdarsteller mitgebracht wird, bin ich fasziniert auch von Wolfgang Staudtes sehr gutem Regiestil.
Ja, es ist zwar sehr düster, aber es ist auch wahnsinnig opulent.
Ja, also wir haben schöne Aufnahmen von diesen Trümmern. Wir sind im Geschehen drin. Ich kann mir, also er verortet seine Kamera gleichwohl expressionistisch, aber auch mit dem neuen Geist der Zeit, die nach dem Krieg kommt. Also wir haben da ist viel drin in diesem Film, auch für Leute, die sich gerne mit Kamera beschäftigen oder gerne auf opulente Aufnahmen aus sind. Auch für die ist dieser Film was. Dieser Film ist ziemlich für jeden was.
Ich muss auch sagen, ich habe den damals an der Uni auf einer sehr wackeligen VHS-Kassette gesehen. Aber vor ein paar Jahren habe ich mir dann die Blu-ray geholt und ich muss auch sagen, wenn man ihn nochmal so sieht und wenn man wirklich tatsächlich dann auch in dieser Opulenz schwelgen kann. Es gibt auch Bilder, wo man sich einfach nur fragt, oh wow, wo haben sie in diesen Trümmerbergen einfach nur das Licht hingesetzt? Das alleine ist schon atemberaubend manchmal. Oder auch die Innenausstattung der Wohnung, wo sie notdürftig versuchen, die Löcher in den Scheiben mit Röntgenbildern aus der Klinik des Arztes zu flicken. Solche Sachen sind einfach wahnsinnig schön und trotz dieser ganzen Dunkelheit endet der Film doch mit einer guten Portion Hoffnung, würde ich mal behaupten.
Ich finde auch, dass das lässt einen klar dramatisiert und aufgewühlt zurück, aber das ist ja gerade das, was dieser Film wollte zu der Zeit. Er wollte sofort, und das ist auch, glaube ich, gut gewesen, also klar ist es schwierig, gerade diese Zeit so mit dem Finger draufzuhalten, 46. Aber das war genau richtig. Das war wichtig, dass die Leute, die diesen Film gesehen haben, sofort gemerkt haben, oh, okay, hier ist was, was wir aufbauen müssen. Hier ist was, was wir rekapitulieren müssen, also und nicht unter den Teppich kehren wollen. Das ist sehr wichtig. Das ist das, was dieser Film mitbringt. Du hast es auf einer Blu-ray gesehen.
Ich habe es auf einer Blu-ray gesehen.
Ich habe es, glaube ich, irgendwie mal, das war auch so eine Aufzeichnung. Ich habe es auch an der Uni gesehen, witzigerweise, wie ich schon gesagt habe, im Seminar Filmgeschichte. War sehr interessant. Aber wo gibt's denn Die Mörder sind unter uns für unsere lieben ZuhörerInnen?
Die Mörder sind unter uns ist glücklicherweise relativ leicht erhältlich. Es ist inklusive bei Amazon und bei Magenta TV und bei Alles Kino und bei Filmfriend und auch im ARD-Channel von Prime Video, also quasi doppelt bei Prime Video. Und es lohnt sich wirklich, es ist in HD. Es ist wunderschön. Scheut euch nicht davor, in diese Zeit einzutauchen. Und mit 90 Minuten ist es auch ein Film, der irgendwie einerseits irgendwie gediegen und elegisch ist, aber irgendwie auch ein wahnsinniges Erzähltempo hat. Deshalb kann ich das nur empfehlen.
Gerne auch mit den Kindern schauen.
Ja, unbedingt. Also es ist auch wieder
ein guter Lehrfilm.
Ja, unbedingt. Also wie Fabian schon sagte, wenn man wissen will, wie es damals war, Die Mörder sind unter uns, zeigt es sehr deutlich. Aber das tut auch unser nächster Film, Die Gezeichneten, The Search von Fred Zinnemann, über den ich vor ein paar Jahren gestolpert bin, als ich mich eingehender mit dem wunderbaren Montgomery Clift beschäftigt habe. Montgomery Clift ist bekannt für Filme wie Verdammt in alle Ewigkeit, Ein Platz an der Sonne, Red River mit John Wayne ist ein wahnsinnig toller Montgomery Clift-Film und er gilt aber irgendwie, er hat nie so den Kultstatus erreicht wie James Dean oder wie Rock Hudson oder wie andere Schauspieler, großen Schauspieler seiner Zeit, aber trotzdem ist er eigentlich von diesen genannten Optionen mein Liebling und vor ein paar Jahren habe ich dann einfach angefangen, alles zu gucken, was er gemacht hat und The Search, Die Gezeichneten, war sein erster Spielfilm 1948.
Interessant, dass dieser Spielfilm auch direkt mit dem großartigen oder vom großartigen Fred Zinnemann ist, der selbst sogar auch geflüchtet ist in die USA. Er wurde in Österreich-Ungarn geboren und ist, soweit ich weiß, auch befreundet gewesen mit Billy Wilder, weil Billy Wilder ja auch
tatsächlich, das wusste ich gar nicht.
Berliner war, glaube ich, also Billy Wilder war auch ist auch geflüchtet in die USA und hat sogar den Film Menschen am Sonntag gemacht, aus den 20ern.
Ja.
Das ist ein wunderbarer Berlin-Film, auch ein sehr dokumentarischer Berlin-Film. Und der wurde von Billy Wilder geschrieben damals. Und Billy Wilder ist dann, wie auch ein Fred Zinnemann, wie auch ein Elijah Kazan, der später diese wunderbaren Marlon Brando-Filme gemacht hat, in die USA gegangen. Und Fred Zinnemann hat sich sehr mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Du hast schon gesagt, ein Film von ihm ist genau dieser
Verdammt in alle Ewigkeit, ein absoluter Klassiker.
Finde ich auch wunderschön und in dem auch Montgomery Clift, du hast es schon gesagt, mitspielt. Und ich finde Montgomery Clift in diesem Film auch unglaublich passend. Wer mich aber begeistert, ist Ivan Jandl,
natürlich.
Ein tschechischer Jungschauspieler, der, glaube ich, der ist nur 50 geworden, leider, der arme Kerl, aber der hat in seiner Rolle als Karel Malík hier, wie ich finde, Geschichte geschrieben. Aber erstmal, worum geht's in Die Gezeichneten?
Die Gezeichneten, The Search, handelt, wie Fabian schon sagt, von diesem kleinen Jungen, Karel Malík, der mehrere Jahre vermutlich in Konzentrationslagern verbracht hat und zuletzt auch in Auschwitz war, dort von seiner Mutter getrennt wurde. Der Rest seiner Familie wurde vermutlich schon davor von den Nazis ermordet. Der Film gibt uns am Anfang auch einen kurzen Blick auf das Familienleben der Familie Malík in Prag. Es scheint eine sehr heile Welt vor dem Krieg gewesen zu sein. Die Mutter, verkörpert von Jamila Novotná, war Musikerin, Sopranistin, auch die Schauspielerin war Musikerin und Sopranistin, also hat man diese Rolle ihr wahrscheinlich auf den Leib geschrieben, was das betrifft. Und Karel ist einer von Hunderten und Hunderten und Hunderten von Kindern, die nach dem Krieg ihre Eltern verloren haben, entweder weil sie tot sind oder weil sie nicht mehr auffindbar sind. Und so landet er schließlich in einem Lager der UNRRA, der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen, die sich damals um solche Displaced Persons, um solche Geflüchteten ohne Eltern gekümmert hat. Vor allem landet er in der Obhut von Mrs. Murray, die ihn aufnimmt und an einen anderen Ort erstmal schickt, bis man seine Identität feststellen kann, weil er spricht praktisch nicht. Die einzigen Worte, die er auf Deutsch rausbringt und mit angsterfüllten Augen immer wieder wiederholt, ist: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und als die Kinder mit dem Krankenwagen abtransportiert werden sollen, geraten diese in Panik. Karel flüchtet mit einem anderen Jungen, der ertrinkt auf dieser Flucht. Und die UN-Leute glauben, dass auch Karel ertrunken ist. Nur sein kleiner Hut, den er immer getragen hat, bleibt zurück. Doch Karel ist nicht tot, schlägt sich durch zwischen den Trümmerbergen. Also diese Aufnahmen wurden damals in der amerikanischen Besatzungszone gemacht, hauptsächlich in Nürnberg und in Würzburg. Und in einem dieser Trümmerhaufen trifft Karel auf Steve. Einen amerikanischen GI, einen Architekten, der in Europa ist, um Brücken wieder aufzubauen, der es aber eigentlich auch nicht so wirklich erwarten kann, wieder nach Hause zu kommen und dort seine Karriere fortzusetzen. Zumindest macht er auf mich so den Eindruck. Bis ihm eines Tages dieser kleine Junge über den Weg läuft, der total ausgemergelt ist, praktisch schon am Verhungern ist und ihm sein Sandwich weg isst. Und irgendwie reagiert er instinktiv und schnappt sich den Jungen und bringt ihn auch unter starker Gegenwehr zu sich nach Hause, steckt ihn erstmal in die Badewanne und im Lauf der Wochen und Monate bringt ihm Englisch bei, versucht rauszufinden, woher er kommt. Aber die Verbindung dieses GIs und dieses kleinen Jungen, den er einfach nur Jim nennt, weil er seinen richtigen Namen nicht kennt und Karel kennt den auch nicht mehr, weil er durch die Hölle gegangen ist. Diese Verbindung zwischen diesen beiden Figuren ist so stark und das trägt diesen Film. Und bis es zu dieser Begegnung kommt, sind schon fast 40 Minuten um, glaube ich, des Films, der aber auch von einer wahnsinnigen Authentizität sprüht. Und die Geschichte, die hier erzählt wird, hat mich zutiefst bewegt, muss ich sagen.
Mich auch. Ich habe den kurz vor unserer Aufzeichnung hier gesehen und es ist phänomenal. Es ist grandios. Also das muss ich einfach so sagen. Also klar, wir haben an manchen Stellen haben wir Lücken etc.
Ja,
so
wir haben auch eine ordentliche Portion Pathos, aber letztendlich stört mich das hier nicht so besonders.
Das stört mich hier überhaupt nicht und ich muss sogar sagen, Pathos, ja, aber eigentlich kein patriotischer Pathos, weil was hier wirklich gezeigt wird, ist die Aufbereitung dieses unglaublich schweren Verlaufs der Kinder. Also man muss sich das mal vorstellen, also wie viele Kinder in Konzentrationslagern und diesen Krieg erlebt haben und die durch die Hölle gegangen sind und die danach unglaublich psychische und auch physische Schäden davon getragen haben. Und dieser Film zeigt 1948, also auch ganz, ganz früh, ein unglaublich starkes Bild davon und ein unglaublich, wie ich finde, zerreißendes Bild davon, weil das ist ein bewegender Film, der wirklich unter die Haut geht, auf jeden Fall. Und was mich daran so berührt, ist wirklich Ivan Jandl als Karel.
Das ist phänomenal, er ist einfach phänomenal, was er für eine Leistung abliefert in diesem Film, wie er alleine mit seinem Gesicht spielt und mit seinen Augen. Es ist zum Niederknien einfach. Und soweit ich weiß, hat man ihm sogar deshalb einen Sonderoscar verliehen.
Man hat ihm einen Sonderoscar verliehen und auch nicht zu Unrecht, weil dieser junge Mann hat in diesem Film das vorweggenommen, was ein Peter O'Toole, was ein Oliver Reed, was ein Peter Finch, was ein Richard Harris in den 60ern an Schauspielkunst rausgebracht hat. Dieser Junge hat hier, wie ich finde, Schauspielgeschichte geschrieben, indem er eine Bandbreite von Emotionen, ein Standpunkt in diesem Film ist, in dieser filmischen Welt ist und um den sich alles drehen muss. Montgomery Clift wird durch dieses Schauspiel, ich muss es leider sagen, Montgomery Clift spielt super. Aber Ivan Jandl ist der
Star. Er spielt ihn schon an die Wand, trotz allem, das ist wahr.
Er spielt jeden an die Wand. Das ist unglaublich und es ist unglaublich schade, dass dieser wundervolle Schauspieler leider bloß Kinderschauspieler blieb, denn er ist leider mit 50, wie ich feststellen musste, gestorben. Ich war drauf und dran, weil ich meine, er kommt aus Tschechien, einer Filmindustrie, die ich gerade am Entdecken und am Durchforschen bin, auch ein wenig wissenschaftlich und wo ich das Gefühl hatte, oh geil, jetzt kann ich mich an etwas, jetzt habe ich was, ich habe ihn gefunden, ne? Aristoteles, der aus dem Bad springt und ich hab's schreit. Und leider hat er nicht viel danach gemacht, trotz dieses unglaublichen Erfolgs durch die Gezeichneten. Und es ist, aber auch eine Jamila Nowotna als seine Mutter ist,
die Frau ist
wunderbar.
Auch
Aline absolut. McMahon als diese Frau Murray, die dieses Kinderheim da leitet. Und
alle absolut glaubwürdig. Also man hängt an deren Lippen und man beobachtet ganz genau, wie sie sich verhalten, weil man so interessiert daran ist, wie sie sich in dieser Ausnahmesituation verhalten und wie sie einfach ihren Alltag bewältigen. Vor allem Mrs. Murray sieht so viel Leid und man merkt schon, sie hat sich irgendwie arrangiert, um da jeden Tag durchzukommen, aber sie hat deshalb kein Herz aus Stein. Also sie tut trotzdem, was sie kann und versucht auch Mrs. Malik, so gut es geht, irgendwie zu helfen, auch wenn sie das lange nicht kann, aber sie tut es dann irgendwie doch, weil auch wenn sie ihr nicht zuerst helfen kann, ihren Sohn gleich wieder zu finden, nachdem sie ihren Mann und ihre Tochter verloren hat, findet sie trotzdem eine neue Aufgabe, kann sich um andere Kinder kümmern und gewinnt dadurch auch den Lebensmut zurück. Und diese Storyline neben der Freundschaft zwischen Steve und Jim ist für mich genauso bewegend, muss ich sagen.
Da ist, wie gesagt, da ist alles dran bewegend. Und wenn man sich mal überlegt, also was dieser Film schafft, ist auch diese Hintergründe, wie ich finde, noch gewaltiger zu zeigen, wie es bei, wie wir es bei Die Mörder sind unter uns hatten. Also Hannah, Malik und ihr Sohn Karel waren aus sehr gutem Prager Hause. Sie waren eine intellektuellen Familie, haben zusammen musiziert und wir haben dann diese eine Szene, die ich wunderschön fand, weil auch plötzlich eine Aufnahme von Prag kam, von der Karlsbrücke.
Natürlich, da muss ich auch an dich denken, als ich dieses Mal wieder gesehen habe.
Ah, das war schön. Mein Herz ging auf und dann haben wir diese Familie, der man Zeit gibt beim Musizieren, also sie werden nicht sofort abgeholt nach 12 Sekunden im Film, nein, sondern Fred Zinnemann zeigt uns, wie diese Familie zusammen musiziert, also lässt diese Kamera über die Gesichter streifen, über die Konzentration des Vaters, also wir haben hier eine Familie inszeniert, innerhalb von einer Minute haben wir eine Familie, ein Bündnis inszeniert und das wird dann von den Nationalsozialisten mit dem Arsch wieder eingerissen, wie man so schön sagt,
ganz auf genau. Deutsch.
Und der ganze Leidensweg, den Karel hier mitmacht, aber auch Montgomery Clift, der den mitmacht, der nicht aufgibt. Also das fand ich so schön, dass wir
Er kämpft um ihn mit jeder Faser seines Körpers und er tut alles, was er kann. Und er rennt von Behörde zu Behörde und verzweifelt fast. Aber er will einfach nicht aufgeben. Und er ist manchmal, so kommt es mir vor, fast schon verwundert darüber, was er bereit ist zu tun und wie er empfindet in dieser neuen Vaterrolle.
Und das ist das, was ich an diesem Film Hoffnung nenne. Dass es immer noch Leute gibt, die auch, also die all dieses Leid, was gemacht wurde, auffangen, versuchen, damit umzugehen, Sozialarbeit zu leisten. Das ist unglaublich wichtig, unglaublich stark. Und diesen Menschen wird, also diesen Arbeitern wird hiermit auch ein Zeichen gesetzt durch die Gezeichneten. Weil das ist eine Heidenarbeit gewesen. Das ist purer Stress gewesen. Das hätte ich nicht gekonnt. Junge Kinder, die vom Krieg traumatisiert, von einem Konzentrationslager traumatisiert sind, aufzuarbeiten, zu gucken, ihnen einen Platz zu geben, ihnen wieder Vertrauen zu geben, ihnen wieder zu zeigen, dass die Welt eben kein grauenvoller Ort ist. Und Montgomery Clift, der es schafft, in einem Affentempo einem Jungen sehr gutes Englisch beizubringen, das muss ich also wirklich sagen.
Ja, es gibt ein paar nicht näher definierte Zeitsprünge in diesem Film, aber die stören nicht weiter, finde ich.
Die stören überhaupt nicht. Es funktioniert. Das kann ich dazu sagen. Man rümpft vielleicht ein wenig die Nase, aber es funktioniert. Es macht diesen Film unbedingt nicht schlechter und nicht unglaubwürdiger.
Nee, absolut.
Es ist ein unglaublich glaubwürdiger Film. Ich kaufe jedem Einzelnen seine Geschichte ab. Ich kaufe jedem Einzelnen seine Mimik, seine Gestik ab, sein Leid.
Ja, und vor allem, genau, also vor allem die Mimik und Gestik. Wir haben so viele, Statisten. Die eindeutig selbst in dieser Situation stecken. Also man bekommt auch das Gefühl, dass dieser Film auch produziert wurde, um auf die Lage dieser Kinder aufmerksam zu machen, eindeutig. Und wir haben diese Dutzenden von Kinderstatisten und viele von ihnen haben tatsächlich auch diese Gesichter, an denen man ablesen kann, dass die einiges durchgemacht haben. Also das ist hier nicht Make-up und zumindest nicht zum größten Teil.
Das ist schlichtweg gesagt Erfahrung, die diese Leute in ihren und es gibt ganz schön diese Frau Murray am Anfang des Films. Wenn wir diese Kinder sehen, dann sagt sie, das sind doch keine Kinder, das sind sie mögen zwar so aussehen, aber sie haben so viel erlebt wie alte Menschen.
Genau.
Also so viel Leid, so viel, also was man in diesen Gesichtern alles ablesen kann zu dieser Zeit. In dieser Gräueltat. Das lässt mir wieder einen Schauer über den Rücken laufen und ich muss sagen, danke, dass ich die Gezeichneten sehen durfte und das war jetzt vielleicht ein bisschen mal etwas, ein ernsteres Doppel, was wir hier an den Tag gelegt haben, aber ein wichtiges Doppel, weil es ist wichtig. Ich kann dazu nur sagen, es ist wichtig.
Und naja, es ist mir auch eine Herzensangelegenheit gewesen, vor allem die Gezeichneten und The Search mehr Leuten bekannt zu machen, weil ich war einfach hin und weg von diesem Film, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und ohne dieses Interesse für Montgomery Clift hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen, weil er ist auch sehr schwer zu bekommen. Also die DVD ist ewig lang vergriffen, leider. Man muss so 40 Euro, glaube ich, auf den Tisch legen. Aber glücklicherweise ist der Film in HD inzwischen ausleihbar bei Prime. In Anführungszeichen leider nur auf Deutsch, bei Maxdome auch. Aber man sollte das wirklich tun, denn dieser Film ist ein absoluter Geheimtipp. Montgomery Clift und Ivan Jandl sind fantastisch und eben es ist lustig, dass im Zentrum von beiden dieser Trümmerfilme zwei Schicksalsgemeinschaften von zwei sehr gegensätzlichen Menschen stehen, die versuchen am Leben zu bleiben.
Auch wunderschön in diesem Film, wie mit Sprache umgegangen wird. Also wir haben eben nicht, wie wir es in manchen Filmen haben, ein über allem liegendes universales Englisch, sondern hier wird auch richtig damit gespielt, dass es Ungarn sind, dass es Polen sind, dass es Tschechen sind, dass es teilweise auch deutsche Juden sind, die hier auf der Flucht sind. Und weil es auch um Sprache geht, weil Sprache Kommunikation ist, das wird in diesem Film auch so deutlich, da finde ich es gut, dass Fred Zinnemann, der glaube ich auch einiger Sprachen mächtig war, dadurch, dass er aus Österreich-Ungarn kam, dass er klar sagt, ich möchte ein Bild zeichnen, das so glaubwürdig wie möglich ist. Und was wir hier sehen, was wir mit Ivan Jandl gesehen bekommen haben, ist phänomenal. Und das ist, wie ich finde, eine schauspielerische Leistung, die ich von einem 11-jährigen Kind noch nie gesehen habe. Und das ist wirklich den Oscar wert, den er bekommen hat.
Ich kann dir nur absolut zustimmen. Montgomery Clift und Fred Zinnemann waren, glaube ich, auch für Academy Awards nominiert. Aber das haben sie mal richtig gemacht, dass sie tatsächlich einen Sonder-Oscar für dieses Kind vergeben haben. Denn guckt euch das an. Das muss man wirklich gesehen haben, um es zu glauben. Und man selbst dann glaubt man es kaum, muss ich fast schon sagen.
Ganz wichtiger Film, ganz, ganz wichtiger Film. Wir haben gesprochen über die Gezeichneten von Fred Zinnemann und über Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staudte in diesem Trümmer-Doppel, wie man
das könnte man
das mal so nennen dürfte.
Ganz zum Schluss würde ich gerne noch zwei Tipps loswerden. Hildegard Knef und Montgomery Clift. Guckt euch die mal ein bisschen näher an. Da gibt es wahnsinnig viele tolle Sachen zu entdecken. Gerade Hildegard Knef hat auch eine wahnsinnig tolle Lebensgeschichte, hat unglaublich tolle Chansons gemacht in den 60ern und 70ern. Es gibt eine wunderbare Biografie, Der geschenkte Gaul. Und über Montgomery Clift gibt es einen wahnsinnig tollen Dokumentarfilm, Making Montgomery Clift, von seinem Neffen Robert Clift, der damit auch ein bisschen versucht, so in Anführungszeichen falsche Mythen über diesen Schauspieler aus der Welt zu schaffen. Und ich habe beides sehr genossen, kann es wärmstens empfehlen.
Geht mal ein bisschen auf Wanderschaft durch die Welt des Films, durch die Welt des deutschen Films sehr gerne. Ich gehe weiter auf Wanderschaft durch die Welt des tschechischen Films, weil Ivan Jandl ist jetzt ganz, ganz oben auf der Liste und diese Filme werde ich mir noch irgendwie angucken können. Ich hoffe es. Ihr Lieben, es war wie immer eine Freude, trotz dieses schwierigen Themas. Heute sind wir aber ziemlich.
Merke ich auch gerade, aber ich finde, es ist auch mal okay, weil nächste Woche machen wir, glaube ich, einen ausgedehnten Streifzug durch das Regenbogen-Universum.
It's Pride Month.
It's Pride Month.
Wundervoll. Und da ist ja natürlich Ralf an erster Stelle mit dabei.
Ne? Ja, kann natürlich. Das so sagen.
Und deswegen auf das Europa-Spezial folgt schon das nächste Spezial nächste Woche.
Mucho, mucho Spezial. Und ich freue mich wirklich riesig. Und ich glaube, ich habe wirklich zwei wahnsinnig tolle Filme Für dich und für euch ausgesucht, die mich wahnsinnig beeinflusst haben, glaube ich. Als schwuler Mann und als Filmfan.
Ich habe diese Filme noch nicht gesehen. Ich bin gespannt drauf. Ich habe auch Ralf freie Hand gelassen, weil ich gedacht habe, das ist dein Thema und da darfst du alles in den Ring werfen, was du hast. Also beziehungsweise nur zwei Sachen in den Ring werfen. Und ich hoffe, dass und ich werde vermutlich mich überzeugen lassen und ich freue mich drauf. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, ein wunderschönes Filmwochenende. Gebt diesen Filmen eine Chance. Ihr könnt sie mal gucken, wie immer. Das war Mal gucken, das Filmdoppel. Alles Gute.
Für dich möchte ich bleiben, wie ich war. Ich möchte als der Mensch zu dir zurückkehren, der ich vorher war. Liebe, woher kommt sie? Wer hat diese Flamme in uns entfacht? Kein Krieg kann sie zum Erlöschen bringen, sie besiegen. Ich war ein Gefangener. Du hast mich befreit.